Ich muss zugeben, dass ich ein wenig zusammengezuckt bin, als ich neulich in den E-Mails des Podcasts gelesen habe, dass eine Episode über Goldman Sachs doch spannend wäre. Spannend natürlich, aber wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, sind es bei mir meist eher kleinere, weniger präsente Unternehmen, die einen Platz in den Folgen finden. Doch nur ein Fakt hat das Bild für mich gewendet. Aufgepasst, Goldman Sachs wurde 1869 vom deutschen Mark Goldman gegründet. Diese Info hat mir gereicht. Denn das fand ich so besonders, dass wir heute einen Blick hinter ein Finanzinstitut werfen, das als global systemrelevant eingestuft wird. Die Geschichte dieses Hauses ist eine Erzählung von Transformation. Von einem Einmannbetrieb für Schuldscheine in einem Kellerbüro in Manhattan zu einer Institution, deren Alumni die Zentralbanken und Finanzministerien führender Wirtschaftsnationen leiten. Und noch eine Besonderheit vorweg: Während diverse Banken in der Finanzkrise 2008-2009 ins Wanken geraten, schreibt Goldman Sachs Milliardengewinne. Du willst wissen, warum? Dann bleib jetzt dran bei Folge 76 von Unternehmen dieser Welt. Goldman Sachs – zwischen bayerischen Wurzeln und dem Vampirtintenfisch der Wall Street. Mark Goldman wird im Dezember 1821 im bayerischen Trappstadt geboren. Er ist der älteste Sohn von 5 Kindern eines jüdischen Ehepaares. Sein Vater ist ein sogenannter Handelsjud, der vor allem durch den Handel mit Rindern Geld verdient. Doch ob dieser Beruf frei gewählt ist, ist fraglich, denn bereits damals wurden Bürger jüdischer Abstammung oft von bestimmten Berufen ausgeschlossen, hatten eingeschränkte Niederlassungsrechte und Heiratsbeschränkungen. Kurzum, im losen deutschen Staatenbund gelten Juden oft nicht als vollwertige Staatsbürger, sondern als Staatsuntertanen ohne volle politische Rechte. Das merkt auch Mark Goldman. Und während der Unruhen der Revolution von 1848 und dem dabei zum Teil grassierenden Antisemitismus entschließt er sich, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Als er auf der anderen Seite des Atlantiks ankommt, amerikanisiert ein Beamter der Einwanderungsbehörde erst einmal seinen Namen. Und aus Mark Goldman wird Marcus Goldman. Seine ersten unternehmerischen Schritte unternimmt er dann als wandernder Hausierer. Oder anders ausgedrückt, er zieht mit einem Pferdewagen 14 Stunden am Tag durch die Straßen Philadelphias, um Haushaltswaren zu verkaufen. Diese harte Schule schärft seine mathematischen Fähigkeiten und sein Gespür für Kundenbeziehungen. Eigenschaften, die später das Fundament seiner Bank bilden sollten. Und nach 2 Jahrzehnten als Kaufmann in Philadelphia zieht Goldman 1869 auf Drängen seiner Frau Bertha, die ebenfalls aus Bayern kommt, nach New York City. Bereits damals entwickelt sich die Stadt neben London zu einem wichtigen Finanzzentrum. In einem kleinen Kellerbüro an der Pine Street, direkt neben einem Kohleschacht, mietet er sich ein und hängt das etwas großspurige Schild Marcus Goldman & Co. vor die Tür. Er spezialisiert sich auf den Handel mit Schuldscheinen von Tabak- und Diamantenhändlern. Aber was heißt das konkret? Nun stellt euch vor, ein kleiner Tabakhändler im New York des 19. Jahrhunderts braucht dringend Bargeld, um neue Ware zu kaufen. Er hat zwar noch offene Rechnungen von seinen Kunden, aber das Geld kommt erst in 3 Monaten. Zur Bank gehen? Keine Chance, die Zinsen sind viel zu hoch. Und hier kommt Marcus Goldman ins Spiel. Er spezialisiert sich auf eine ganz bestimmte Nische. Er kauft diesen Händlern ihre Zahlungsversprechen ab. Im Grunde funktioniert das dann so. Goldman gibt dem Händler einen Schuldschein, auf dem steht: Ich bekomme noch 1000 Dollar. Außerdem gibt Goldman dem Händler sofort 950 Dollar in bar. Der Händler hat nun das Geld und den Schuldschein über 1000 Dollar, den er zu einem späteren Zeitpunkt zu begleichen hat. Und Goldman verkauft eben diesen Schuldschein für 980 Dollar an eine Bank. Die Differenz ist dann sein Gewinn. Das Risiko dabei: Wenn der Kunde des Händlers pleite geht, ist der Zettel wertlos. Deshalb rennt Goldman jeden Tag persönlich durch die Straßen, spricht mit den Leuten und prüft ganz genau, wer ist ehrlich und wer hat Erfolg. Damit erfindet er quasi nebenbei die moderne Risikoprüfung, heute auch bekannt als Due Diligence. Und das Geschäft brummt. Schon im ersten Jahr macht er so über 5 Millionen Dollar Umsatz. Dazu sei noch gesagt, dass Goldman die Schuldscheine, die er an Banken verkauft, sammelt und dann in Paketen veräußert. Erst so wird dieses Geschäft nämlich auch für Banken interessant. Ich wollte es für das Beispiel bewusst einfach halten. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert gut. Doch mit dem Eintritt seines Schwiegersohnes Samuel Sachs 1882 und seines Sohnes Henry 1885 betritt man bald darauf ganz neue Sphären. Und ab 1885 firmiert man dann auch als Goldman Sachs & Co. Ein Name, der die Finanzwelt bis heute prägen sollte. '96 folgt der Ritterschlag. Goldman Sachs tritt der New York Stock Exchange bei. Damit ist die Firma kein kleiner Außenseiter mehr, der nur mit Schuldscheinen handelt. Sie spielt ab jetzt offiziell in der obersten Liga der Wall Street mit. Mark Goldman, der 1904 stirbt, hat seiner Ein-Mann-Firma damit den Weg für langfristigen Erfolg geebnet. Und sein Sohn Henry Goldman, der als Visionär gilt, erkennt zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine fundamentale Verschiebung in der amerikanischen Wirtschaft. Die aufstrebenden Industrie- und Einzelhandelsunternehmen benötigen langfristiges Kapital für ihre Expansion. Doch die traditionellen Banken bewerten Kreditnehmer damals fast ausschließlich nach ihren physischen Sachwerten wie Maschinen und Gebäuden. Henry Goldman entwickelt in der Folge einen bahnbrechenden Ansatz. Die Bewertung von Unternehmen auf Basis ihrer Ertragskraft und ihres immateriellen Firmenwertes, dem sogenannten Goodwill. Was ist das jetzt konkret? Nun, stellt euch den Goodwill wie den unsichtbaren Wert einer Marke vor. Nehmen wir als Beispiel Coca-Cola. Die Firma ist an der Börse aktuell rund 300 Milliarden Dollar wert. Ein riesiger Teil davon sind aber nicht die Abfüllanlagen oder die Fabriken, sondern allein der Name Coca-Cola. Würde man die Firma kaufen wollen, müsste man für diesen Namen und damit verbunden den Ruf und die Bekanntheit einen gewaltigen Aufschlag zahlen. Und die Bewertung eben dieser Firmenwerte wie Markenrechte, Patente und Know-how ist ein Paradigmenwechsel, der es beispielsweise Einzelhändlern erlaubt, es mit weniger harten Vermögenswerten, aber starken Cashflows Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten. Eben diesen Zugang verschafft Goldman Sachs der Sears Roebuck & Company, einem Einzelhändler aus Chicago, den man 1906 erfolgreich an die Börse bringt. Henry Goldman nutzt dafür seine persönliche Freundschaft mit dem Sears-Miteigentümer Julius Rosenwald, um den Auftrag zu sichern. Dabei etabliert die Bank das Kurs-Gewinn-Verhältnis als neuen Industriestandard für die Bewertung von Aktien. Und durch diesen Erfolg festigt Goldman Sachs seinen Ruf als innovativer Underwriter. Es folgen weitere prominente Börsengänge, beispielsweise für die General Cigar Company oder Woolworth. Ich habe mir an dieser Stelle die Frage gestellt, warum betreibt eine Bank wie Goldman Sachs diesen ganzen Aufwand? Wie verdienen sie bei so einem Börsengang eigentlich ihr Geld? Hier ist die Antwort. Es ist wie eine Mischung aus Maklergebührenversicherungsprämie und damit im Wesentlichen zwei Wege, wie die Kasse klingelt. Erstens die Beratungsgebühr. Die Bank lässt sich für die monatelange Arbeit bezahlen. Sie schreibt die Prospekte, prüft die Bücher und trommelt bei Investoren die Werbetrommel. Dieses Honorar ist für das Handwerk der Bank. Oft ist es am Gesamtwert der ausgegebenen Aktien gekoppelt. Ein weiterer Weg, an einem Börsengang Geld zu verdienen, ist der Underwriting-Rabatt. So sagt die Bank zum Unternehmen, wir garantieren euch, dass ihr eure Aktien für 100 Euro das Stück loswerdet. Die Bank kauft dem Unternehmen die Aktien daraufhin für zum Beispiel 93 Euro ab und verkauft sie für 100 Euro an die Anleger weiter. Diese Differenz von 7 Euro nennt man Spread. Bei Millionen von Aktien kommen da schnell gigantische Summen zusammen. Kurz gesagt, die Bank lässt sich dafür bezahlen, dass sie das Risiko übernimmt. Wenn nämlich niemand die Aktien kaufen will, bleibt die Bank darauf sitzen. Aber wenn sie ihren Job gut macht, dann verdient sie an jedem einzelnen Anteilsschein, der über den Tresen geht, kräftig mit. Und parallel zu diesem Geschäft treibt Samuel Sachs die Internationalisierung voran, indem er bereits 1897 Beziehungen zu europäischen Finanzhäusern in London aufbaut. Außerdem entwickelt sich die Bank zu einem nationalen Akteur mit Büros in Boston, Chicago und San Francisco. Doch der Erfolg wird durch den Ersten Weltkrieg überschattet. Henry Goldman, der seine pro-deutschen Ansichten offen vertritt, geriet in der Folge unter massiven Druck seiner Partner und der Öffentlichkeit, was 1917 zu seinem Rücktritt führt. Die alleinige Führung geht daraufhin auf die Familie Sachs über. Doch die strategische Ausrichtung wird bald von einem anderen Partner geprägt. Weddell Catchings. Catchings wird zum Senior-Partner, der 1928 den größten Teil an der Firma hält. Und hier möchte ich auf eine Besonderheit eingehen. Denn Goldman Sachs arbeitet lange mit dem Partnerkonzept, das wie folgt funktioniert. Die Partner sind die Chefs. Sie sind die Leute, die die Entscheidungen treffen und gleichzeitig Eigentümer der Firma sind. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, denn sie teilen alles. Wenn die Bank Gewinn macht, wandert das Geld direkt in ihre eigenen Taschen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wenn die Bank Verlust macht, haften sie mit ihrem Privatvermögen. Daraus entsteht eine Philosophie, die man bei Goldman später Long-Term Greedy nennt. Das klingt erstmal negativ, bedeutet aber eigentlich, wir sind gierig auf den langfristigen Erfolg. Denn mit jedem erfolgreichen Geschäftsjahr und damit verbundenem Bonus wächst auch das private Vermögen. Das Ergebnis daraus ist eine extrem hohe Disziplin. Jeder Partner schaut über die Schulter des anderen, weil der Fehler des Kollegen das eigene Privatvermögen kosten könnte. Diese kollektive Verantwortung ist der Motor, der Goldman Sachs durch Krisen peitscht, aber intern natürlich auch für einen enormen Leistungsdruck sorgt. Catchings, der die Bank jahrelang erfolgreich als einer der Partner nach vorne getrieben hat, will immer mehr und führt die Bank in den 1920er Jahren auf einen risikoreichen Pfad. Er ist der Architekt der Goldman Sachs Trading Corporation, eines im Dezember 1928 gegründeten geschlossenen Investmentfonds. Dieser Fonds investiert massiv in andere von Goldman Sachs verwaltete Trusts, was zu einer hochgradig gehebelten und intransparenten Struktur führt. Kritiker bezeichneten das Modell später als ein System, das Merkmale eines Schneeballsystems aufwies, da die Werte durch gegenseitige Beteiligungen künstlich aufgebläht wurden. Und als der Aktienmarkt 1929 im Zuge des großen Crashs massiv an Wert verliert, stürzt der Wert der Trading Corporation von 500 Millionen US-Dollar auf weniger als 10 Millionen US-Dollar ab. Die Reputation des Hauses ist nahezu vernichtet. Und das Unternehmen steht am Rande der Zahlungsunfähigkeit. Catchings verliert in der Folge sein Vermögen und seinen Job. Doch in jeder Krise steckt eine Chance. So auch in dieser. Denn in der Folge übernimmt bei Goldman Sachs ein Mann die Führung, dessen Lebenslauf zur Legende der Wall Street werden sollte. Sidney Weinberg wird 1891 in Brooklyn als Sohn eines Spirituosenhändlers geboren. Er beginnt ab 1907 als Gehilfe des Hausmeisters bei Goldman Sachs. Seine ersten Aufgaben bestehen unter anderem darin, die Spucknäpfe der Partner zu reinigen und ihre Hüte zu bürsten. Doch ein zufälliges Treffen mit Paul Sachs einige Jahre später ändert alles. Sachs erkennt das Potenzial des jungen Mannes und fördert seine Ausbildung am Brown's Business College in Brooklyn. Nach Ende seiner Ausbildung kauft Goldman Sachs Weinberg im Jahr 1925 einen Sitz an der New York Stock Exchange. Er feiert schnell Erfolge und übernimmt nach dem großen Crash 1929 zunächst die Leitung der Investmentgesellschaften, darunter auch die Goldman Sachs Trading Corporation. Und nur wenig später wird er bereits zum Chef von Goldman Sachs ernannt. Unter seiner Führung verschiebt sich das Geschäftsmodell vom Wertpapierhandel zum Investmentbanking. Und Weinberg wird in den folgenden Jahren zum Inbegriff des Beziehungsbankers. Nicht umsonst bekommt er den Beinamen Mr. Wall Street. Die Gründe dafür finden sich in den 40er Jahren. Denn während des Zweiten Weltkrieges stellt er seine Dienste der Regierung zur Verfügung und dient als Vizevorsitzender des War Production Board unter Franklin D. Roosevelt. Weinberg nutzt dabei seine Position aus der Wirtschaft, um Kräfte aus der Industrie für das Krisenmanagement zu rekrutieren. In der Folge entwickelt er ein Netzwerk, das nach 1945 zum wertvollsten Kapital von Goldman Sachs werden sollte. Denn die Manager, denen Weinberg während des Krieges geholfen hatte, leiteten nun die größten Konzerne Amerikas und brachten ihre Finanzierungsmandate zu ihm. Die möglicherweise wichtigste dieser Freundschaften entwickelt Weinberg zu Henry Ford II., dem Enkel des legendären Autobauers. Henry hatte 1943 mitten im Krieg das Ruder übernommen. Und damit in einer Zeit, in der Ford statt Autos Panzer produzierte. Aber der Übergang von der Panzerproduktion zum Autobau ist chaotisch. Die Firma ist damals noch ein reiner Familienbetrieb und strategisch völlig verrostet. Weinberg wird für Ford zum Retter in der Not. Er besorgt ihm nicht nur frisches Geld, sondern rekrutiert für ihn auch ein Team von Topmanagern, die den Konzern modernisieren. Er ist quasi Headhunter, Unternehmensberater und Banker in einer Person. Als Dank für diese jahrelange Treue macht Henry Ford ihm ein Geschenk, das die Wall Street erschüttert. Ford vertraut Goldman Sachs den Börsengang von Ford im Jahr 1956 an. Ihr müsst euch das Ganze wie folgt vorstellen. Ford ist bis dahin das größte private Unternehmen der USA. Der Börsengang ist eine Sensation. Man sammelt rund 700 Millionen Dollar bei einer Bewertung von etwa 3 Milliarden Dollar ein. Heute wären das um die 35 Milliarden Dollar. Dieser Deal ist für Goldman Sachs der endgültige Durchbruch. Er katapultiert das Unternehmen an die Weltspitze des Investmentbankings. Und von nun an ist klar, wenn die ganz Großen an die Börse wollen, führt an Goldman Sachs kein Weg mehr vorbei. Nach Weinbergs Tod 1969 übernimmt Gus Levy die Leitung bei Goldman Sachs. Levy ist ein Pionier im Bereich des Blocktrading. Darunter versteht man den Handel großer Aktienpakete für institutionelle Investoren wie Versicherungen oder Pensionskassen. Er baut die Handelssparte der Bank massiv aus. Und mehr noch, Levy beginnt maßgeblich die Unternehmensphilosophie des bereits eben genannten Long-Term Greedy zu etablieren. Diese Philosophie besagt, dass Goldman Sachs zwar eigennützig agiert, den Erfolg jedoch über Jahrzehnte und nicht über Quartale definiert. Kurzfristige Gewinne werden zum Teil geopfert, wenn sie die langfristige Reputation oder die Beziehung zu einem Kunden gefährden könnten. Doch bereits nach nur einem Jahr an der Spitze des Unternehmens wird diese Philosophie auf die Probe gestellt. Denn als die Penn Central Transportation Company 1970 Konkurs anmeldet, steht die New Yorker Bank im Verruf. Goldman Sachs hatte zuvor Commercial Papers dieses Unternehmens in großem Stil vermarktet. Nach der Insolvenz kommt es zu massiven Klagen, die man unter hohem Aufwand erfolgreich abwickeln kann. Doch um solche Verluste für Anleger in der Zukunft zu verhindern, werden Bonitätsrankings für solche Wertpapiere eingeführt. Zusätzlich professionalisieren die Senior-Partner, darunter auch John Weinberg, Sohn von Sidney Weinberg, die internen Strukturen. Und 1979 führt man die 14 Business Principles ein, die bis heute das kulturelle Fundament des Hauses bilden. Für alle Interessierten habe ich diese 14 Prinzipien in den Shownotes verlinkt. Für den Moment möchte ich nur einige von diesen Prinzipien in vereinfachter Form vorstellen, um euch zu verdeutlichen, was man darunter verstehen kann. Prinzip 1. Das Kundeninteresse hat absolute Priorität. Prinzip 2. Die Reputation ist schwieriger wiederherzustellen als Kapital. Prinzip 7. Beförderung basiert ausschließlich auf Verdienst. Prinzip 10. Wir streben danach, der beste Partner und somit die beste Bank zu sein, nicht unbedingt die größte. Und Prinzip 14. Integrität und Ehrlichkeit sind das Herzstück des Geschäfts. Auf Grundlage dieser Prinzipien entwickelt sich Goldman Sachs in den 1980er Jahren weiter und übernimmt unter anderem den Rohstoffhändler J. Aaron & Company. Diese Übernahme bildet die Basis für das heutige Geschäft mit Währungen und Rohstoffen. Und nur wenige Jahre darauf bringt man einen weiteren, späteren Giganten an die Börse. Denn Bill Gates fragt bei Goldman Sachs an, ob sie den Börsengang für Microsoft übernehmen können. Gesagt, getan. 1986 geht Microsoft für eine Bewertung von 780 Millionen Dollar an die Börse. Durch Anteilsverkäufe fließen Microsoft so rund 61 Millionen Dollar zu. Und hier ein kurzer Reminder. Ford hatte 30 Jahre zuvor bei seinem Börsengang knapp 700 Millionen Dollar eingenommen. Das verdeutlicht noch einmal mehr, was für ein gigantischer Deal das einst gewesen ist. Ebenfalls 1986 gründet man das Goldman Sachs Asset Management. Damit verwaltet die Bank nun nicht mehr nur Geld für Firmen, sondern auch für riesige Investmentfonds. Und um dieser Aufgabe bestmöglich nachzukommen, sichert man sich auch Plätze an den Börsen in London und in Tokio. Von in meinen Augen noch größerer Bedeutung ist aber die Aufgabe der Privatisierung diverser ehemaliger Staatsunternehmen in Europa und Russland. Denn als 1990 der eiserne Vorhang fällt, ist Goldman Sachs ganz vorne mit dabei und quasi einer der Architekten, die den Osten an den westlichen Kapitalmarkt anschließen. Einer der Seniorpartner, der das möglich macht, ist Robert Rubin. Rubin verlässt Goldman 1995, um US-Finanzminister unter Bill Clinton zu werden. Eben das festigt den Spitznamen Governance Sachs. Dieser spielt darauf an, dass unzählige Mitarbeiter nach ihrer Karriere bei der Bank eine Aufgabe in der Politik übernehmen. Für diese Personen gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Abschnitt. Mir bekannt waren unter anderem Jörg Cookies oder auch Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Mai 1999. Es klingelt die Glocke an der Wall Street. Ein weiteres Unternehmen geht an die Börse. Doch bei all der Routine, die Goldman Sachs seit den über 130 Jahren des Bestehens aufgebaut hat, an diesem 4. Mai ist es anders. Denn an diesem Tag geht Goldman Sachs an die Börse. Diese Entscheidung ist innerhalb der Partner hoch umstritten. So argumentieren Befürworter, die Bank benötige mehr Kapital und organisatorische Flexibilität für den globalen Wettbewerb. Kritiker fürchten hingegen den Verlust der einzigartigen Kultur, in der die Partner mit ihrem eigenen Vermögen haften und dadurch stets von Erfolgen getrieben sind. Doch unabhängig davon, auf welcher Seite man steht, ein Vermögen hat jeder der Partner gemacht. So verkauft man zunächst für etwa 3,7 Milliarden Dollar knapp 15% der Unternehmensanteile an Investoren. Um die 48% der Anteile werden weiterhin von den damals 221 Partnern gehalten. Damit hat ein Anteil von 1% an Goldman Sachs einen Gegenwert von um die 245 Millionen Dollar. Und auch diverse weitere Mitarbeiter halten gemeinsam mit 21% keinen kleinen Teil am Unternehmen. Kurzum, wer zu diesem Zeitpunkt bei der Bank gearbeitet hat und beim Börsengang beteiligt gewesen ist, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Vermögen gemacht. Im Jahr des Börsengangs, sprich 1999, erwirtschaftet die Firma mit ihren 13.500 Mitarbeitern 13,3 Milliarden Dollar Umsatz. Und auch die Dotcom-Blase übersteht das Finanzhaus ohne Schäden. Zwar wächst der Umsatz in diesem Zeitraum weniger stark bzw. stagniert, doch einen Gewinn weist man trotzdem aus. Aber während man in den nächsten Jahren gute Geschäfte macht und jährlich mehrere Milliarden Dollar Gewinn schreibt, braut sich im Immobilienmarkt in der USA die nächste Krise zusammen. 15. September 2008. Hunderte von Mitarbeitern verlassen ihren Arbeitsplatz bei einer bis zu diesem Zeitpunkt größten Investmentbanken der Welt. Lehman Brothers ist 158 Jahre nach seiner Gründung insolvent. Mehr noch, Lehman Brothers steht sinnbildlich für die globale Finanzkrise 2008 und 2009. Doch was war passiert? Ich breche das einmal bewusst einfach herunter. Über Jahre hinweg wurden in den USA Immobilienkredite an Menschen vergeben, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten. Diese faulen Kredite wurden von Banken in komplizierte Pakete geschnürt und als sichere Wertpapiere weltweit verkauft. Als die Zinsen stiegen und die Hauspreise einbrachen, platzte die Blase. Und Goldman Sachs? Die Bank steckte mittendrin, reagierte aber anders als die Konkurrenz. Während Banken wie Lehman Brothers noch auf steigende Immobilienpreise wetteten, erkannte Goldman schon 2007, dass der Markt kurz vor dem Kollaps stand. Aber anstatt nun die Reißleine zu ziehen, tat Goldman etwas, das der Firma später einen gewaltigen Shitstorm einbringen würde. Man begann gegen den Immobilienmarkt zu wetten. Das Kuriose dabei? Während Goldman im Hintergrund darauf setzte, dass die Kredite wertlos werden, verkauften sie ihren Kunden im Vordergrund teilweise noch genau diese Pakete als gute Anlage. Als das System 2008 zusammenbricht, steht Goldman Sachs zwar als Gewinner da und macht über 2 Milliarden Dollar Gewinn, während die Weltwirtschaft brennt, doch der Ruf ist beschädigt. So wird die Bank zum Gesicht der Gier der Wall Street. Das Magazin Rolling Stone bezeichnet Goldman Sachs als einen riesigen Vampir-Tintenfisch, der sein Gesicht fest um die Menschheit geschlungen hat und unermüdlich seinen Bluttrichter in alles steckt, was nach Geld riecht. Schließlich muss Goldman Sachs im Jahr 2010 eine Rekordstrafe von 550 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht zahlen. Die höchste Strafe, die bis dahin jemals gegen eine Investmentbank verhängt wurde. Doch im Hause Goldman Sachs beharrt man weiterhin auf seine Unschuldigkeit. Seitdem hat man mit Imageschäden zu kämpfen. Denn das Vertrauen in der Öffentlichkeit ist in der Folge für viele nicht mehr vorhanden. Doch Umsatz und auch Gewinn haben darunter nicht gelitten. Seit dem Börsengang gab es kein Jahr, in dem nicht mindestens 1 Milliarde Dollar Überschuss in die Kassen gespielt wurde. Ein Geschäftsmodell, das seinesgleichen sucht. Dafür ist die Bank primär in 3 Segmente unterteilt, die jeweils unterschiedliche Risiko- und Ertragsprofile aufweisen. Der erste Bereich ist Global Banking and Markets. das traditionelle Kraftzentrum von Goldman Sachs. Es umfasst die Beratung bei Fusionen und Übernahmen, sprich Mergers and Acquisitions, das Underwriting von Aktien- und Anleiheemissionen sowie das Market Making in den Bereichen Fixed Income, Currencies, Commodities and Equities. Im Jahr 2024 erzielte dieses Segment einen Nettoumsatz von 35 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 16% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den letzten Jahren hat die Führung unter David Solomon den Fokus verstärkt auf stabile, gebührenbasierte Einnahmen gelegt. Diese fallen in den Bereich Asset and Wealth Management. Dieses Segment verwaltet Vermögen für institutionelle Kunden und vermögende Privatpersonen und generierte 2024 einen Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar. Der dritte Bereich sind Platform Solutions. Dieses Segment beherbergt die Versuche der Bank, im Massenmarkt für Privatkunden Fuß zu fassen. Dazu gehören die Digitalbank Marcus bei Goldman Sachs sowie Kreditkartenpartnerschaften, beispielsweise mit Apple. Dieser Bereich wurde als Wachstumstreiber ausgerufen, doch am 8. Januar 2026 hat man verkündet, dass die Kreditkartenpartnerschaft mit Apple und damit rund 20 Milliarden Dollar an Kartenguthaben fortan von JP Morgan abgewickelt werden. Für Goldman ist der Ausstieg ein weiterer Schritt bei der Abwicklung seiner Ambitionen im Privatkundengeschäft. So sagt CEO David Solomon dazu, dass mit dieser Transaktion die Neuausrichtung unseres Privatkundengeschäfts im Wesentlichen abgeschlossen ist. Langfristig sieht man letztlich doch mehr Chancen im profitableren Kerngeschäft und hier insbesondere im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung. Der Ausflug ins Privatbanking ist damit ein seltener Ausrutscher in der über 150-jährigen Firmengeschichte. Doch mit einem Nettogewinn von 14 Milliarden Dollar im Jahr 2024 und voraussichtlich auch für 2025 weit über 10 Milliarden Dollar Gewinn sind die Reserven groß genug, um darüber hinwegzusehen. Für die Zukunft steht die Bank vor einer gewaltigen Aufgabe. Sie muss ihre Dominanz in einer Welt behaupten, die immer unsicherer wird. Geopolitische Spannungen und technologische Umbrüche fordern das alte Geschäftsmodell heraus. Und seit der Finanzkrise ist Goldman Sachs strenger reguliert. Das bietet zwar Sicherheit, schränkt aber genau jene Risikobereitschaft ein, die die Bank einst groß gemacht hat. Dieses Delta will Goldman nun durch künstliche Intelligenz und den massiven Ausbau der Vermögensverwaltung füllen. Mehr stabiles Geschäft mit dem Geld der Superreichen und Institutionen. Damit bleibt Goldman Sachs trotz aller Skandale und der harten Kritik einer der zentralen Vermittler des Weltkapitals. Schließlich verkörpert die Bank wie kaum ein anderes Unternehmen die Dynamik von Gier, Brillanz und systemischer Macht. Und solange die globalen Märkte nach Liquidität und Beratung dürsten, wird der Vampir-Tintenfisch, ob man dieses Bild nun teilt oder nicht, ein unverzichtbarer Teil des finanziellen Ökosystems sein. Denn Goldman Sachs ist gekommen, um zu bleiben. Damit endet Folge 76 von Unternehmen dieser Welt. Goldman Sachs, zwischen bayerischen Wurzeln und dem Vampir-Tintenfisch der Wall Street. Diese Folge war deutlich länger als meine regulären Folgen und hat auch einiges an Recherche benötigt. Dennoch weiß ich natürlich, dass man noch mehr hätte erzählen können. Ich hoffe dennoch, dass ihr einen guten Einblick in die Unternehmensgeschichte erhalten habt. Und an dieser Stelle mache ich einmal ein wenig Werbung für mich selbst. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Ganze mit Bekannten teilt oder Verwandten, wie auch immer. Oder ihr hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. 4-5 Sterne würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In dem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal.